Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Willkommen zu einem Fokus, bei dem zwei Wirtschaftskapazunder die brennenden Fragen unserer Zeit beleuchten werden. Den Klimawandel, die Situation am Arbeitsmarkt, die Migration aus den ärmeren Ländern nach Österreich. Wie geht es hier weiter? Das Wirtschaftswachstum. Ist Wirtschaftswachstum unbedingt notwendig? Kann man es auch kontrolliert abbremsen? Wenn ja, mit welchen Folgen? Im heutigen Fokus hören Sie Vorträge von Prof. Dr. Ernst Fehr und Prof. Dr. Matthias Binswanger. Hören wir uns zunächst an, wie die beiden Wirtschaftswissenschaftler das Spannungsfeld sehen, in dem wir uns heute befinden. Lassen Sie uns mit Ernst Fehr beginnen, der seine Rede beim Neujahrsempfang der Vorarlberger Industriellen Vereinigung gehalten hat.
Wenn wir uns die großen Herausforderungen unserer Zeit vor Augen führen, Klimawandel, globaler Migrationsdruck, die Friktionen, die der Globalisierungsprozess mit sich bringt und der technologische Wandel, dann sind alle diese Herausforderungen damit verbunden, dass sich die Unsicherheit erhöht. Der Klimawandel wird enorme strukturelle Veränderungen von Wirtschaft und Gesellschaft mit sich bringen. Wir haben erst begonnen mit diesen Veränderungen und um das Problem zu bewältigen, wird es starke Strukturverschiebungen in der Wirtschaft geben. Es wird Arbeitsplatzverluste in einigen Bereichen geben, es wird Arbeitsplatzgewinne in anderen Bereichen geben und das führt naturgemäß zu Unsicherheitsgefühlen bei der Bevölkerung und auch zu Angst, verständlicherweise. Ähnliches gilt für den Migrationsdruck. Der Migrationsdruck wird uns die nächsten Jahrzehnte begleiten, wenn Sie sich vor Augen halten, wie groß die Einkommensunterschiede sind zwischen zum Beispiel den afrikanischen Staaten und den europäischen Staaten. Wir reden hier nicht von 1 zu 5, nicht von 1 zu 10, wir reden von 1 zu 30, 1 zu 40. Wir sind hier in Europa um ein Vielfaches reicher als die Menschen in Afrika und deshalb wird und heute im digitalen Zeitalter sieht das jeder. Jeder kann aufs iPhone schauen und sieht, wie es den Leuten hier geht. Das heißt, der Migrationsdruck wird zunehmen und nicht abnehmen. Und wir müssen dieses Problem in den Griff bekommen. Und welche Verwerfungen das auch politischer Natur mit sich bringt, das haben wir gesehen in den letzten Jahren in Europa. Schließlich die Globalisierung. Hier nenne ich nur ein paar Stichworte. Brexit, Trump, mögliche Handelskriege, die anstehen, die auch große Verwerfungen mit sich bringen könnten und die Gefahr großer Rückschläge droht. Und schließlich der technologische Wandel, der ständig damit verbunden ist, dass manche Arbeitsplätze verschwinden und neue entstehen, auch natürlicherweise mit Ängsten bei den Menschen verbunden, insbesondere Arbeitsplatzängsten. Und deshalb stellt sich die Frage, ob in diesem Umfeld der erhöhten Unsicherheit Organisationen und Unternehmen heute richtig aufgestellt sind, damit sie mit dieser Unsicherheit umgehen können. Und schafft es die Politik, mit dieser Unsicherheit auf geeignete Art und Weise umzugehen? Und wenn man sich diese Frage stellt, dann muss man sich vor Augen führen, was erhöhte Unsicherheit heißt. Erhöhte Unsicherheit heißt zunächst einmal, dass die Folgen von Entscheidungen schwerer abzuschätzen sind. Ich weiß nicht so genau, was die Konsequenzen sein werden, das ist ja geradezu die Definition von Unsicherheit. Und je höher die Unsicherheit ist, desto schwieriger wird es, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Menschen verlassen sich dann immer stärker auf Daumenregeln und damit werden die Entscheidungen fehleranfälliger. Und die Menschen werden auch ängstlicher in Zeiten erhöhter Unsicherheit, weil es ist eher möglich sozusagen, dass man Pech hat aufgrund der Unsicherheit und hinterher sagen dann alle, ich habe es eh gewusst, das war falsch. Weil hinterher sind immer alle klüger, auch wenn es ex ante nicht so ist, ja. Und schließlich ist große Unsicherheit auch damit verknüpft, dass es extrem verlockend ist, auf kurzfristige Belohnungen zu setzen. Wenn die Zukunft sehr unsicher ist, dann sagen sich viele Leute, ich habe lieber den heutigen Spatz in der Hand als die morgige Taube auf dem Dach. Und das führt dazu, dass notwendige Investitionen unterbleiben, dass Leute weniger bereit sind, Vorleistungen, die zum Beispiel um Reformen durchzusetzen, notwendig sind, zu erbringen. Und diese Bereitschaft, Vorleistungen zu erbringen, sinkt auch dadurch, dass die Menschen nicht mehr wissen, ob ihre Vorleistungen honoriert werden. Sie sind alle Geschäftsleute, Sie sind alle Unternehmer, haben irgendwas mit Unternehmen zu tun. Wenn Sie wissen, dass Ihr Vertragspartner die Rechnung nicht bezahlt oder eine Wahrscheinlichkeit existiert, dass er die Rechnung nicht bezahlt, dann werden Sie gar nicht erst ein Geschäft anfangen mit diesen Vertragspartnern. Das heißt mit anderen Worten, wenn die Unsicherheit darüber, ob Vorleistungen honoriert werden, zunimmt, beeinträchtigt das die Bereitschaft zu Tausch und zu marktwirtschaftlichem Handeln enorm. Und in diesen Zeiten erhöhter Unsicherheit ist es uns leider so, dass Menschen, die generell eine Abneigung gegen Unsicherheit haben, ein Bedürfnis nach einfachen Antworten haben. Und dieses Bedürfnis nach einfachen Antworten, das wird natürlich auch bedient. Das wird politisch bedient, das wird von politischen Scharlatanen bedient. Und das Problem besteht dann darin, dass Leute häufig diesen einfachen Antworten folgen, weil sie vermeintliche Sicherheit bieten, aber in Wirklichkeit keine Problemlösungen darstellen. Und das ist eben auch der Grund, warum populistische Konzepte so stark um sich gegriffen haben und weil Politiker sozusagen der Versuchung ausgesetzt sind, auch zu diesen populistischen Rezepten zu greifen. Was kann man tun, um die Unsicherheit zu bewältigen? Nun, eine ganz wichtige Voraussetzung zur Reduktion von Unsicherheit, das ist eine politische Voraussetzung, ist das, was die moderne Volkswirtschaftslehre inklusive politische Institutionen nennt. Was sind inklusive politische Institutionen? Inklusive politische Institutionen sind Institutionen, die der gesamten Bevölkerung eine Teilhabe am ökonomischen Fortschritt ermöglichen. Und immer dann, wenn diese Teilhabe nicht stattfindet, dann kommt es zu Friktionen. Brexit und die Wahl von Trump sind extrem gute Beispiele dafür. Da sind Teile der Bevölkerung zurückgelassen worden, Teile der ländlichen Bevölkerung, Teile der Bevölkerung in den Industriegebieten, die starke Arbeitsplätze abgebaut haben. Und die Reaktion darauf war, dass die Menschen populistischen Parolen gefolgt sind. Nun, ich möchte Ihnen hier auch positive Beispiele bringen. Meines Erachtens ein positives Beispiel, das ich selbst täglich erlebe, ist die Schweiz. Die Schweiz mit ihren direktdemokratischen Institutionen stellt praktisch qua direkter Demokratie sicher, dass sowohl die Politiker als auch die Unternehmen sich darum bemühen müssen, die Mehrheit der Bevölkerung mitzunehmen, weil man sonst die Zustimmung der Bevölkerung nicht hat. Ja? Oder ein gutes Beispiel über den Kontrast zwischen inklusiven und nicht inklusiven Institutionen ist der Vergleich von Süd- und Nordkorea. Südkorea ist eine Marktwirtschaft, die sich nach und nach auch demokratisch geöffnet hat und die es ermöglicht hat, dass breite Teile der Bevölkerung teilhaben konnten am wirtschaftlichen Fortschritt. Das Einkommen der Südkoreaner hat sich, glaube ich, in den letzten 40 Jahren verzehnfacht und viele Leute haben davon profitiert. Im Kontrast dazu denken Sie an Nordkorea, ein totalitäres, autokratisches Regime, in dem eine Minderheit von Privilegierten profitiert vom nicht vorhandenen Wirtschaftswachstum. Deshalb ist es so, dass inklusive politische Institutionen Unsicherheit reduzieren. Das mag paradox klingen, weil politische Institutionen, wo alle teilhaben können, da müssen ja alle mit einbezogen werden. Da muss ja diskutiert werden, da muss ja der andere gewonnen werden. Und trotzdem ist es so, dass langfristig das von Vorteil ist und dass sich deshalb die Unsicherheit für Unternehmen und Politik reduzieren lässt. Schließlich gibt es eine zweite wichtige Voraussetzung für die Bewältigung von Unsicherheit. Und diese Voraussetzung hat mit dem Begriff Vertrauen zu tun. Vertrauen ist für uns Menschen ein grundsätzliches menschliches Bedürfnis. Stellen Sie sich vor, Sie könnten nicht vertrauen. Das wäre eine Welt, die extrem schlecht funktionieren würde. Es würde keine Marktwirtschaft geben, Sie würden keinen Handel treiben. Sie würden in einer ständigen Unsicherheit leben, weil Sie denen, mit denen sie zu tun haben, nicht vertrauen können. Und es stellt sich jetzt die Frage, na, wenn Vertrauen so wichtig ist dafür, dass man Unsicherheit reduzieren kann, wie kann man denn dieses Vertrauen herbeiführen? Es gibt drei grundsätzliche Möglichkeiten und Voraussetzungen dafür, dass man Vertrauen herstellen kann. Eine wichtige Voraussetzung ist die Existenz von expliziten Vorschriften, Gesetzen und Regeln, wie zum Beispiel rechtsstaatlichen Regeln, Vertragssicherheit, Zivilrecht und all diese Prozesse, alle diese Institutionen, die wir uns die letzten 250 Jahre gegeben haben in den modernen, fortgeschrittenen Volkswirtschaften. Diese Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, die wird durch positive und negative Sanktionen gesichert. Und wenn sie diese Sanktionen nicht haben, dann werden diese Institutionen zusammenbrechen. Zweitens braucht es aber weit mehr als nur Gesetze und Vorschriften. Es braucht die Existenz von informellen Regeln und sozialen Normen, zum Beispiel auch Reputationsanreizen für vertrauenswürdiges Verhalten. Auch wiederum das Beispiel aus der Geschäftswelt. Ihr größtes Kapital ist nicht das Geld, das Sie besitzen. Das ist auch wichtig. Ihr größtes Kapital ist das Vertrauen, das die anderen in Sie haben. Das Vertrauenskapital. Das ist Ihr größtes Kapital. Und ein Anreiz, dieses Vertrauenskapital zu erhalten, und das ist der dritte Punkt, das ist natürlich Ihre individuelle Moral. Moralische Menschen handeln richtig, selbst wenn man es nicht sieht, was sie tun. Aber ein zweiter wichtiger Grund ist sicher auch, wenn Sie die Reputation verlieren. Und Reputation verlieren heißt nichts anderes, als Sie verlieren das Vertrauen der Menschen. Ihr Vertrauenskapital wird gesenkt. Wenn Sie das verlieren, dann sinken auch Ihre Geschäftsmöglichkeiten und Ihr Gewinn langfristig. Vertrauen, und was alle diese drei Dinge tun, Gesetze, informelle soziale Normen und Reputation und individuelle Moral, was die alle tun, ist, sie erhöhen die Vertrauenswürdigkeit von Leuten. Und ohne Vertrauenswürdigkeit gibt es kein Vertrauen. Das heißt, ich finde das immer interessant, wenn die Politiker an das Vertrauen appellieren oder die Wirtschaftsführer an das Vertrauen der Menschen appellieren. Damit allein ist es nicht getan. Ich muss mir das Vertrauen erwerben durch vertrauenswürdiges Verhalten. Und erst das vertrauenswürdige Verhalten wird dazu führen, dass ich das Vertrauen bekomme, das ich benötige, um die notwendigen Entscheidungen zu treffen und durchzusetzen.
Matthias Binswanger war Gastredner beim Neujahrsempfang der Stadt Feldkirch.
Ein Originalzitat von Angela Merkel. Ohne Wachstum keine Investitionen, ohne Wachstum keine Arbeitsplätze, ohne Wachstum keine Gelder für die Bildung, ohne Wachstum keine Hilfe für die Schwachen. Und umgekehrt, mit Wachstum, da gibt's das alles. Und ich glaube, diese blauen Augen, die können nicht lügen. Nicht, das zeigt schon auf, eigentlich, wie uns Wachstum heute im Normalfall präsentiert wird. Nicht als Chance, noch für etwas Besseres. Daran glauben ja wahrscheinlich wenige Menschen, dass sie mit noch mehr materiellem Wohlstand hier noch besser leben werden. Aber es wird uns auch hier schon als Zwang präsentiert. Nicht, wir müssen weiter wachsen, damit wir eben weiter Investitionen haben, damit wir Arbeitsplätze haben und so weiter, ob wir wollen oder nicht. Und man sieht's dann auch, wenn man so liest, in der Presse zum Thema Wachstum, nicht so sehr leidet Japans Wirtschaft unter Chinas Wachstumsschwäche. Wachstumsschwäche in China heißt nur noch 6% Wachstum statt 8% Wachstum. Bei uns würden wir das nicht als Wachstumsschwäche interpretieren, sondern als einen unglaublichen Boom, wenn wir mit 6% wachsen würden. Da sehen Sie auch so die Rhetorik. Das sind alles Wörter, die irgendwie mit Krankheit zu tun haben. Das ist irgendwie krank, wenn die Wirtschaft nicht wächst. Und die Frage ist, warum ist denn diese Wirtschaft so stark auf dieses Wachstum fixiert? Und diese Wirtschaft, in der wir leben heute, das ist eine, könnte man sagen, kapitalistische Wirtschaft. Das ist nicht wertend gemeint, wenn ich das sage. Das heißt einfach, Kapital ist in dieser Wirtschaft der wichtigste Produktionsfaktor. Und jetzt gibt es ein paar Elemente, die diese Wirtschaft charakterisieren und die eben am Schluss zu diesem Wachstumszwang führen. Erstens einmal, es handelt sich um Geldwirtschaften. Nicht in einer heutigen Wirtschaft muss man auf die Dauer Gewinn machen. Also ein Unternehmen muss Gewinne machen, nicht einfach zum Spaß, sondern damit es überleben kann auf die Dauer. Und ein Unternehmen, das Verluste macht über mehrere Jahre, das verschwindet entweder vom Markt oder wird aufgekauft. Das heißt, das ist in dieser Wirtschaft nicht möglich. Jetzt machen natürlich nicht alle Unternehmen Gewinne, es gibt immer solche, die machen Verluste, aber eine erfolgreiche Wirtschaft ist dadurch charakterisiert, dass es mehr Unternehmen gibt, die Gewinne machen, als solche, die Verluste machen. Und dann gibt es natürlich diesen Wettbewerb unter den Unternehmen. Man versucht ständig eigentlich besser zu sein als der andere, den anderen vom Markt zu verdrängen, und das ist ja auch gewollt. Nicht? Das ist das eigentlich erwünschte Charakteristikum einer Marktwirtschaft, weil das soll ja dazu führen, dass alle immer besser werden durch diesen Wettbewerb. Und dieser Wettbewerb, der macht dann natürlich letztlich nur Sinn, wenn man auch besser werden kann. Und besser werden kann man vor allem über den technischen Fortschritt, über neue Technologien, über neue Arten zu produzieren, aber natürlich auch durch die Entwicklung von neuen Produkten. Und das ist dieser Prozess der schöpferischen Zerstörung, den Josef Schumpeter schon vor langer Zeit beschrieben hat, der eben auch diese kapitalistische Wirtschaft charakterisiert. Die schöpferische Zerstörung, das heißt, man hat nicht Bomben abgeworfen, zum Beispiel, dass Kodak verschwunden ist, sondern Kodak ist verschwunden, weil die digitale Fotografie kam. Und dadurch wurde Kodak einfach verdrängt vom Markt. Das ist diese schöpferische Zerstörung. Nicht? Jetzt wird das im Normalfall so beschrieben, dieser Wachstumsprozess, einfach als so eine Art gesamtwirtschaftliche Produktion, wo man als Inputs bestimmte Produktionsfaktoren verwendet, Arbeit, Kapital, Wissen, das ist dann der technische Fortschritt und auch noch ein bisschen Boden. Und daraus wird dann irgendwie dieses Bruttoinlandprodukt. Und in der herkömmlichen Theorie ist es jetzt aber so, das heißt in der herkömmlichen Wirtschaftstheorie, die man auch heute in den meisten Fällen lernt an den Universitäten, da wird vollkommen vom Geld abstrahiert. Da wird eigentlich davon ausgegangen, unsere Wirtschaft funktioniert so wie eine Tauschwirtschaft. Das Geld erleichtert dann zwar diesen Tausch, aber ändert nichts substanziell daran. Und wenn man die Wirtschaft so betrachtet, dann gibt es natürlich auch keine Geldschöpfung. Und das heißt, jede Investition muss dann durch Sparen finanziert werden. Und das heißt, wann immer eine Wirtschaft wachsen will oder soll, muss immer zuerst mal gespart werden. Mehr sparen heißt aber gleichzeitig weniger Konsum. Das heißt, jedes Wachstum muss mit weniger Konsum beginnen. Das klingt schon einmal ziemlich seltsam, weil eigentlich investiert man ja gerade in einer Wirtschaft, weil man hofft, dass es mehr Konsum gibt und dass man mehr Produkte dann verkaufen kann. Wenn wir aber kurz in dieser Modellwelt bleiben, dann heißt das eben, die Menschen müssen sparen, damit man mehr Investitionen finanzieren kann. Und wenn sie eben mehr sparen, die Menschen, dann heißt das immer, dass sie eigentlich bereit sind, auf jetzigen Konsum zu verzichten, um dafür in Zukunft dann mehr konsumieren zu können. Das heißt, es gibt gar kein Wachstum, das nicht gewünscht ist in diesem Modellrahmen. Weil wenn die Menschen nicht mehr wachsen wollten, dann würden sie nicht mehr entsprechend sparen und auch nicht mehr das Kapital zur Verfügung stellen für Investitionen. Also gibt es nur ein Wachstum, das auch gewollt ist. Und der Grund, warum wir immer weiter wachsen, ist einfach der, dass die Menschen immer noch unbefriedigte Bedürfnisse haben und immer noch mehr wollen. Man könnte aber dann auch jederzeit aufhören mit dem Wachstum. Nicht der Vater dieser neoklassischen Wachstumstheorie, so wird die genannt, nicht, schreibt dazu selbst 2008, es gibt keinen Grund, weshalb der Kapitalismus nicht auch mit langsamem oder ganz ohne Wachstum überleben kann. Ich denke, es ist absolut möglich, dass das Wirtschaftswachstum nicht ewig im gleichen Stil weitergeht. Es gibt keinen intrinsischen Grund, weshalb eine Wirtschaft nicht glücklich in einem stationären Zustand verharren sollte. Ja, das stimmt, solange wir in diesem Modellrahmen bleiben.
Zurück zu Ernst Fehr. Ernst Fehr ist gebürtiger Harder, er lehrt am Institut für Volkswirtschaftslehre der Universität Zürich und betreibt experimentelle Wirtschaftsforschung. Er gilt als der beste Schweizer Forscher im Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Fehr beschäftigt sich mit den Fragen, welche Anreize müssen gesetzt werden, damit Menschen handeln, welche Motive stecken hinter den Handlungen. Professor Fehr ist Verwaltungsrat der Firma Fehr Advice. Jede erfolgreiche Strategie berücksichtigt menschliches Verhalten. Das richtig einzuschätzen, ist der Grundpfeiler einer erfolgreichen Organisation, kann man auf seiner Website nachlesen. Wie testet er nun menschliches Verhalten, Motive und Anreize? Fehr beschreibt einen dieser Versuche im Testlabor.
Ich würde jetzt 20 Leute zufällig auswählen in diesem Raum und die würden dann zu mir ins Labor kommen Und in diesem Labor, ich würde jedem dieser 20 Leute, sagen wir 100 Franken, in die Hand drücken. Und diese 100 Franken könnte jeder für sich selbst behalten. Oder er könnte die 100 Franken in ein Projekt investieren. Das Projekt hat es nun an sich, dass jeder Franken in dem Projekt verdoppelt wird. Okay, also wenn Sie 100 Franken ins Projekt einzahlen, werden aus den 100 Franken 200 Franken. Der Haken an der Sache besteht nur darin, dass diese 200 Franken nicht Ihnen gehören, sondern dass die unter allen 20 aufgeteilt werden. Das heißt, wenn ich durch 200 Franken durch 20 dividiere, bleiben mir ja 10 Franken, okay? Das heißt, ich gebe 100 Franken rein und ich bekomme 10 Franken zurück. Ja? Nun ist es so, wenn ich das Geld dort reingebe, dann, wenn das alle machen, alle 20 Leute, dann sind 20 mal 100 Franken dort drinnen, also 2000 Franken, und das Geld wird verdoppelt, dann sind es 4000 Franken. Und es wird dividiert und dann hat jeder von Ihnen dann plötzlich das Doppelte wie am Anfang. Nicht 100 Franken, sondern 200 Franken. Das heißt, wir profitieren alle, wenn wir in dieses gemeinsame Projekt investieren, aber wir haben ein Trittbrettfahrerproblem. Weil natürlich hätte ich gerne, dass Sie alle investieren und ich meine 100 Franken behalte, weil ich von Ihren 100 Franken natürlich profitiere. Diese Anreizstruktur, die ist interessant, weil praktisch unzählige Probleme im Wirtschaftsleben genau diese Anreizstruktur haben. Das Klimawandel, das Klimaproblem hat genau diese Anreizstruktur. Die Kontrolle, die zum Beispiel Aktionäre ausüben könnten in einem großen Unternehmen, hat genau diese Anreizstruktur. Es handelt sich hier um ein öffentliches Gut. Das gemeinsame Projekt ist ein öffentliches Gut, von dem alle profitieren. Das Problem besteht nur darin, dass alle dazu beitragen müssen und dass es einen Trittbrettfahreranreiz gibt. Und wir wissen nun, wenn ich jetzt nun investiere in dieser Situation, habe ich folgendes Problem. Kann ich Ihnen vertrauen? Kann ich denn den anderen vertrauen, dass die auch investieren? Weil wenn die, ich bin ja vielleicht bereit, und tatsächlich ist es wirklich so, viele Leute sind bereit, das zu tun. Viele Leute gehen in die Vorleistung in so einer Situation, weil sie glauben, dass die anderen das auch tun. Und was passiert aber wirklich? Was passiert wirklich? Diese Art von Anreizstruktur, übrigens zum Beispiel kleinere Arbeitsgruppen in Unternehmen haben genau ähnliche Strukturen. Ja, wenn die Gruppe als Ganzes gut funktioniert, dann gibt es Belohnungen insgesamt am Ende des Jahres vielleicht für die ganze Gruppe. Aber der sozusagen immer so unten mitschwimmt und nichts dazu beigetragen hat, das ist der Trittbrettfahrer. Wir kennen alle Situationen. Jeder von uns kennt einen Trittbrettfahrer und jeder von uns kennt auch das Gegenteil. Ja? Nun, was passiert wirklich in diesen Situationen? Diese Art von Experiment ist, ich sage, 100- oder 1000-fach um den Globus herum durchgeführt worden. Und was Sie sehen ist, dass Menschen am Anfang kooperieren. Die ersten 10, das ist über 10 Runden, das geht über 10 Runden. Also es wird immer wieder, gibt immer wieder die Möglichkeit zu investieren. Und dass nach 10 Runden die Kooperation komplett zusammengebrochen ist. Obwohl alle besser dran werden, bricht die Kooperation zusammen. Und das hat damit zu tun, dass wir keine kooperationsstützenden Institutionen haben. Wenn wir keine kooperationsstützenden Institutionen haben, dann bricht die Kooperation zusammen. Obwohl es viele Leute gibt, die im Prinzip bereit wären zu kooperieren, aber sie sind eben nicht bereit, wie das die Bibel vorschreibt, wenn man auf die linke Backe gehauen wird, auch noch die rechte hinzuhalten. Nein, das tun die meisten Menschen nicht. Die meisten Menschen halten vielleicht einmal die linke Backe hin, aber kein zweites Mal. Und wenn sie enttäuscht werden. Was kann man also tun? Nun, wir wissen aus viel Forschung, dass man sehr viel tun kann. Zum Beispiel kann man Sanktionsmechanismen einführen. Und die Sanktionsmechanismen müssen nicht immer gesetzlicher Natur sein. Sie können auch darauf beruhen, dass Menschen sich wechselseitig Feedback geben und sagen können, du, hör einmal, was du gemacht hast, finde ich nicht in Ordnung. Und das solltest du ändern. Und wenn man diese Art von Feedback und Sanktionsregeln zulässt, dann passiert Folgendes. Dieselben Leute, die nicht in der Lage waren, Kooperation zu etablieren, sind nun plötzlich in der Lage, Kooperation zu etablieren. Warum ist das so? Naja, weil die Sanktion, die im Prinzip eine soziale Sanktion jetzt hier ist in meinem Beispiel, dazu führt, dass die potenziellen Trittbrettfahrer davon absehen, Trittbrett zu fahren. Und das führt dazu, dass die, die im Prinzip bereit sind zu kooperieren, die Sicherheit haben, die Gewissheit haben, dass ihre Vorleistung honoriert wird. Das heißt, wir sind wieder beim Thema des Vertrauens. Wenn die Menschen die Gewissheit haben, dass ihre Vorleistungen honoriert werden, wie auch immer die Honorierung zustande kommt, durch Gesetze, durch soziale Normen oder durch individuelle Moralvorstellungen des Gegenübers, dann sind sie bereit, diese Vorleistungen zu bringen. Und das ist relativ wichtig, weil fast alle politischen Reformen, die wir zum Beispiel durchsetzen müssen, Pensionsreformen, Migrationsreformen, die Reformen, die wir brauchen, um den Klimawandel zu bewältigen, die Reformen, die wir brauchen, um die Herausforderung des technischen Fortschritts zu bewältigen. Es wird immer Verlierer und Gewinner geben bei diesen Reformen. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, wie können wir diejenigen, die zu den potenziellen Verlierern gehören, trotzdem dafür gewinnen, dass sie dabei den Reformen mitmachen? Und das können wir nur dadurch, dass wir glaubwürdige Versprechen abgeben, dass wir die Verlierer sozusagen nicht vergessen. Tonight I walk these city streets and I think about the past when you were mine and our love was forever. I never thought that you would go. I never dreamed that you would leave. Now the taste I had is bittersweet. I know you had to go and find that new horizon. Star was calling endlessly, and in my heart I can only wish you well. I hope you find your every dream, 'cause we have taken different roads. We have gone our separate ways. And though there may be many miles between us, in my heart the love remains. It will not change across a thousand days down a different road. Isn't going anywhere. Maybe like me, trying to find its way back home. But all alone can my heart rest? How will my eyes begin to trust? I only want the best for both of us. Maybe somewhere in a different time or space, we'll find a place where we can go. That moment forever and for always, I'll never be that far away. 'Cause we have taken different roads, we have gone our separate ways. And though there may be many miles between us, in my heart love remains. It will not change. Across a thousand days down a different road. Time has been my only friend. The truth is like a knife that cuts right through the end. I never want to lose you, 'cause we have taken different roads, we have gone our separate ways, and though there may be many miles between us, in my heart the love remains. It will not change across the thousand days down a different road.
Fokus, meine Heimuniversität.
Vertrauen ist also ein Grundbedürfnis der Menschen. Vertrauen verringert die Unsicherheit. Wenn Vertrauen für die Verringerung von Unsicherheit also so wichtig ist, wie kann man in Wirtschaft und Politik Vertrauen aufbauen? Ernst Fehr erzählt Beispiele aus der Schweiz, die verdeutlichen, was alles möglich ist, wenn sich Partner vertrauen.
Ja, als ich in die Schweiz gekommen bin, beispielsweise im Jahre 94 war das, das Erste, was ich erlebt habe in meinem neuen Job als Professor, war, dass man mir den Lohn gekürzt hat, den versprochenen. Das heißt, ich bin gekommen, die haben gesagt, sie bekommen X und das X ist nicht klein in der Schweiz, vor allem wenn man Universitätsprofessor ist, aber 2 Monate später gab es eine politische Entscheidung der Kantonsregierung, die gesagt hat, jetzt wird einmal ihr Lohn um 3% gekürzt. Und warum war das notwendig? Ja, das Budget war in eine Schieflage geraten, das öffentliche Budget, und deshalb hat die Kantonsregierung beschlossen, dass die Gehälter der öffentlich Bediensteten zu kürzen, aber nur die Gehälter sozusagen nicht der untersten Einkommensstufen, aber die der mittleren und höheren. Gleichzeitig haben sie aber gesagt, wenn es dem Kanton wieder besser geht, dann wird das wieder aufgehoben. Und ich glaube, in jedem anderen Land der Welt hätte das einen Aufschrei herbeigeführt und die Leute wären Sturm gelaufen und die Gewerkschaften hätten protestiert und es hätte Demonstrationen gegeben, nichts dergleichen in der Schweiz. Nach 3 Jahren wurde die Lohnsenkung zurückgenommen und wieder auf das normale Niveau angehoben. Und die Lohnerhöhungen, die man halt so bekommt mit der Zeit, die fanden wieder statt. Warum konnte das so sein? Warum ist das gegangen? Ja, das ist deshalb gegangen, weil die Bevölkerung offensichtlich das Vertrauen gehabt hat, dass die Regierung sich an das Versprechen hält. Ja. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, das noch viel drastischer ist. Als der Schweizer Franken, der ja zum Euro ein Verhältnis von 1 zu 1,2 gehabt hat, ja, ich musste 1,2 Franken bezahlen, um einen Euro zu bekommen. Da gab es sozusagen diesen Währungsschock vor ein paar Jahren, wo der Franken plötzlich fast 1 zu 1 wert war. Also ich musste nur noch einen Franken zahlen. Der Franken hat praktisch enorm aufgewertet von einem Tag auf den anderen. Das hat die Schweizer Exporte extrem verteuert. Und hat die Schweizer Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig gemacht am internationalen Markt. Und was viele Schweizer Unternehmen gemacht haben, ist in irgendeiner Form ein kooperatives Übereinkommen gefunden mit ihren Arbeitnehmern. Zum Beispiel in manchen Unternehmen war das so, in der Schweiz arbeitet man ja noch 42 Stunden, dass man statt 42 Stunden 44 Stunden beim selben Monatslohn gearbeitet hat. Und die Beschäftigten haben das akzeptiert. Weil es das Vertrauen gab, dass das sozusagen rückgängig gemacht wird und sogar die zusätzliche Arbeit kompensiert werden würde, wenn es dem Unternehmen wieder besser geht. Und die Unternehmen haben sich weitgehend an diese Versprechen gehalten. Und das ist wie bei jedem Versprechen. Wenn das Versprechen glaubwürdig ist, dann bin ich auch bereit, kurzfristig Verzicht zu üben. Und ich glaube, das ist etwas, was in der Schweiz extrem ausgeprägt ist. Dieses Vertrauen in den anderen. Und dieses Vertrauen wird dann auch honoriert und deshalb hat man das Vertrauen. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich weiß nicht, ich habe keine Untersuchung gemacht, dass das in Vorarlberg anders ist, aber Sie haben ja selbst Ihre Erfahrungen mit der Vorarlberger Situation. Das überlasse ich jetzt Ihnen, das zu beurteilen.
Kommen wir erneut zum Neujahrsvortrag von Professor Matthias Binswanger. Er zählt ebenfalls zu den einflussreichsten Ökonomen der Schweiz. Binswanger beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen zwischen Geld, Glück und Wirtschaft. Matthias Binswanger ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten und Privatdozent an der Universität St. Gallen. Die Grenzen des Wachstums, sie waren immer wieder ein Thema in der westlichen Welt. Der Club of Rome, ein Zusammenschluss von Expertinnen und Experten aus 30 Ländern, beschwor diese Grenzen schon 1972. Diese Organisation mit Sitz in Winterthur setzt sich für eine nachhaltige Zukunft der Menschen ein. Wachstum wird uns als Zwang präsentiert, sagt Matthias Binswanger. Doch auch wenn die Wirtschaft wächst, unsere Einkommen dementsprechend steigen, glücklicher sind die Menschen nicht in demselben Maße geworden und die Umweltschäden nehmen zu.
Und das hat man eigentlich seit Beginn der ganzen Entwicklung dieser kapitalistischen Wirtschaft, also seit der Industrialisierung, immer geglaubt. Die Wirtschaft stoße nächstens an Grenzen. Also von Anfang an wurde immer auch der Untergang nächstens vorausgesagt dieses Systems. Am Anfang, weil die Nahrung nicht Schritt halten kann, also die Produktion von Nahrungsmitteln. Später hat man gesagt, die Arbeiter verelenden. Marx hat das gesagt. Dann gibt es eine Revolution. Zu Beginn der 70er Jahre waren es die Grenzen des Wachstums durch die Ressourcen, die nicht erneuerbaren Ressourcen. Bis heute ist das Wachstum aber stets weitergegangen. Man kann es ja vielleicht ein bisschen sehen anhand einer Analogie. Vor 120 Jahren war das sogenannte Park Row Building in New York das höchste Gebäude der Welt mit 119 Metern. Und damals hat man sich wahrscheinlich gesagt, also viel höher geht nicht mehr. Jetzt haben wir aber die Grenze erreicht. Jetzt, 120 Jahre später, ist das höchste Gebäude der Welt 828 Meter hoch. Das heißt, wenn wir das vergleichen da mit dem Park Row Building, das verschwindet da fast, das sieht man da kaum mehr. Das heißt, diese Grenzen wurden irgendwie noch einmal drastisch ausgeweitet. Und wenn ich das jetzt umrechne in Wachstumsraten pro Jahr in der Höhe von Gebäuden, dann kommen wir da im Durchschnitt auf 1,8% Wachstum. Ja, und das ist so ähnlich wie eigentlich auch das Wachstum der Weltwirtschaft. Ist noch ein bisschen höher. Das heißt, wir wissen nicht wirklich, wo diese Grenzen sind. Wie geht es dann weiter? Ja, wenn es so weiterginge, wäre das höchste Gebäude im Jahr 2030 1,3 Kilometer hoch, 2050 1,9 und 2100 dann 4,5 Kilometer. Da sagen wir uns wahrscheinlich, das geht nun wirklich nicht mehr. Also da kommt dann die Grenze wirklich, aber wahrscheinlich hat man sich das 1899 auch schon gesagt. Das heißt, wir wissen nicht so genau, wo diese Grenzen sind, aber irgendwie ist uns ein bisschen unwohl hier, wenn wir das so sehen. Also irgendwie stimmt diese Dimension nicht mehr so richtig. Und so geht es uns ja auch mit der Wirtschaft als Ganzes. Es ist auch uns etwas unwohl, aber wir wissen nicht wirklich, wo diese Grenzen sind. Und jetzt kann man natürlich versuchen, sozusagen dieses Wachstum von Ressourcenverbrauch, Energieverbrauch, Umweltbelastungen wie CO2-Emissionen zu entkoppeln. Das schaffen wir auch in Ländern wie der Schweiz, Österreich oder Deutschland. Das Bruttoinlandprodukt steigt weiter an, der Energieverbrauch geht hingegen zurück. Allerdings erreichen wir es zu einem großen Teil, vor allem in der Schweiz, dadurch, dass wir alles ausgelagert haben, was energieintensiv ist. Wenn man die sogenannten grauen CO2-Emissionen mit dazu nimmt in der Schweiz, dann ist der CO2-Verbrauch der Schweiz mehr als doppelt so hoch. Also wir importieren den größten Teil über Produkte, die im Ausland hergestellt werden oder über die Energieträger, die wir aus dem Ausland in die Schweiz importieren. Also weltweit können wir das noch nicht beobachten, einen solchen Rückgang. Es gibt zwar dann auch diese Entkopplung, aber nur relativ, das heißt, das Bruttoinlandprodukt steigt weltweit schneller als die CO2-Emissionen, aber wir sind noch nicht wirklich so weit, dass die auch zurückgehen. Da gibt es natürlich noch viel Potenzial, aber alle solche grünen Technologievisionen, die stoßen dann irgendwann wieder an Grenzen. Wie zum Beispiel kann man sich ja sagen, ja, wenn wir Elektroautos haben, dann gibt es keine CO2-Emissionen mehr im Verkehr direkt. Dann gibt es aber vielleicht, wenn man den Strom herstellt, den diese Autos brauchen. Also muss der gesamte Strom aus erneuerbaren Energien dann hergestellt werden. Das braucht aber eine Riesenmenge an Sonnenkollektoren, an Windkollektoren, dann natürlich die Batterien der Autos, das braucht alles Material, die müssen wieder entsorgt werden. Dann brauche ich wieder eine Vision für Batterien und für Windkraftwerke. Wir kommen dann immer zum Nächsten. Nicht jede Vision braucht irgendwie wieder eine andere Vision, damit sie am Schluss dann funktioniert. Wir können da sicher noch sehr viel erreichen, aber wir stoßen dann auch wieder an Grenzen. Und eine Grenze ergibt sich auch wiederum durch das Wachstum selbst, weil natürlich jede Effizienzverbesserung auch eine Chance für weiteres Wachstum ist. Das kann man gut sehen, wenn wir einmal den VW Käfer, Baujahr 1955, vergleichen mit dem VW Beetle aus dem Jahr 2005. Wenn wir den Verbrauch anschauen, praktisch derselbe. Wenn wir aber die anderen Größen anschauen, nicht der VW Käfer, 739 Kilogramm, VW Beetle 1200, ursprünglich 30 PS, nachher 75, Höchstgeschwindigkeit 110, nachher 160. Das heißt, die ganzen Effizienzgewinne, die wir hatten bei den Motoren, man kann natürlich heute mit viel weniger Benzin die 100 Kilometer zurücklegen als in den 50er Jahren, wurden dazu verwendet, dass man die Autos luxuriöser, leistungsstärker gemacht hat und damit natürlich schwerer. Das heißt, der Verbrauch ist eben gar nicht zurückgegangen, weil das ist natürlich eine Chance, auch bessere, luxuriösere Autos, leistungsstärkere Autos zu verkaufen. Und die lässt man sich natürlich nicht entgehen. Wenn man nur leistungsschwache Autos verkaufen könnte, dann wäre eben das Wachstum irgendwann gefährdet auf dem Automobilmarkt. Und das heißt, diese ganze Klimapolitik, die wird heute eigentlich zunehmend schizophren. Nicht auf der einen Seite formulieren wir großartige Ziele für Klimaneutralität bis 2050, jetzt sogar 2040. Die neue Regierung hat gerade gesagt, wir machen es schon bis 2040. Spielt aber keine Rolle, man könnte auch 2030 sagen. Man erreicht es weder 2030 noch 2040 noch 2050. Weil, sobald es natürlich dann konkret wird, dann kommt man sofort in Konflikt mit dem Ziel des Wirtschaftswachstums. Und da muss man natürlich alles ein bisschen abschwächen. Und Realität und Ziele driften aufeinander. Nicht zum Beispiel gibt es da diesen Bericht, die österreichische Klima- und Energiestrategie, ein langer Bericht von allem, was man da machen kann, soll und muss. Und dann aber kommt so relativ kurz noch formuliert, die erfolgreiche Implementierung der Klimaziele muss international gleichgerichtet sein. Nicht um die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft, insbesondere der energieintensiven Industrie zu erhalten und damit die Industriequote in Österreich zu erhalten bzw. sogar auszubauen. Und dann ist natürlich wieder Schluss, nicht? Weil die großen Länder machen nicht mit, wie China, USA, also kann Österreich auch nicht machen, nicht? Und dann erreichen wir natürlich auch diese Ziele nicht. Ist aber nicht nur in Österreich so, ist in der Schweiz genauso, in Deutschland genauso. Und neben diesen ökologischen Herausforderungen, die ich jetzt gerade geschildert habe, gibt es aber natürlich auch noch ökonomische Herausforderungen. Die eine ist die, dass wir zunehmend befürchten, dass uns die Arbeit ausgeht, weil Roboter und Algorithmen die Menschen verdrängen. Das stimmt auch. In der Produktion gibt es kaum mehr Menschen, die wahrscheinlich in Zukunft arbeiten werden. Aber zum Glück werden wir gleichzeitig auch immer bürokratischer, sodass die Menschen dann eben dort Arbeit finden. Das heißt, heutige Menschen arbeiten nicht mehr in der Produktion, sie arbeiten in der Organisation, in der Verwaltung, in der Beratung, im Controlling, in Evaluation und solchen Dingen.
Wie soll es nun eigentlich weitergehen? Wer soll in einer Gesellschaft, in der viele alles haben, noch konsumieren? Wie sieht Wachstum in einer Sättigungsgesellschaft aus? Professor Binswanger hat Antworten.
Das heißt, wir müssen uns zunehmend Mühe geben, dass wir die Produkte und Dienstleistungen, die immer da noch mehr produziert werden, auch verkaufen können. Das heißt, wir leben zunehmend nicht mehr in einer Bedürfnisdeckungs-, sondern in einer Bedürfnisweckungswirtschaft. Das funktioniert aber tatsächlich. Der Konsum nimmt von Jahr zu Jahr zu. Und das eigentliche Wirtschaftswunder ist ja heute nicht, dass wir immer mehr produzieren können. Das ist eigentlich relativ einfach. Aber dass wir es tatsächlich schaffen, diese Mehrproduktion auch Jahr für Jahr zu verkaufen. Und da ist man natürlich schon lange daran, da auch Mechanismen zu entwickeln, wie das immer weitergeht. Hier hat Martin Walser schon 1961 geschrieben, der Angestellte und der Arbeiter werden heute nicht mehr in der Produktion ausgebeutet. Die Zeit dieses naiven Kapitalismus ist vorbei. Heute werden sie als Konsumenten ausgebeutet. Durch raffiniert entwickelte Bedürfnisweckung werden sie zu Sklaven der oktroyierten Wünsche, die sie für ihre eigenen halten. 1961 hat man noch verstanden, was Martin Walser schreibt. Später wurde es dann ein bisschen schwieriger. Ja, und warum gerade 1961? In den 50er Jahren hat man in den USA bereits befürchtet, es sei jetzt dann Schluss mit dem Wachstum, weil die Menschen alles haben. Also da gab es ernsthafte Befürchtungen, hier ein solches Zitat, wir sind als Volk bereits so reich, dass der Verbraucher nicht unter dem Druck unmittelbarer Notwendigkeit steht, einen sehr großen Teil, vielleicht sogar 40% dessen zu kaufen, was produziert wird. Und in den kommenden Jahren wird dieser Druck zunehmend geringer werden. Wenn aber die Verbraucher sich dafür entscheiden, auf die Abnahme eines großen Teils der Produktion zu verzichten, liegt eine schwere Krise nicht mehr in weiter Ferne. Nicht 1950 geschrieben, oder in den 50er Jahren, nachher kam erst zurecht das Wachstum. Und das liegt natürlich daran, dass man verschiedene Mechanismen entwickelt hat, wie dieser Konsum immer weitergeht. Zum Beispiel, man fördert die sogenannte psychologische Schrottreife. Hier auch eine Aussage eines Gasgeräteherstellers in den 50er Jahren. Nehmt euch ein Beispiel an den Autofabrikanten. Diese haben es geschafft, die psychologische Schrottreife bereits zu höherer Meisterschaft zu entwickeln. Sie haben es fertiggebracht, in jedem Menschen, der einen mehr als 2 oder 3 Jahre alten Wagen fährt, ein Gefühl der Beschämung hervorzurufen. Und das wird hier als positives Beispiel gezeigt. Nicht die Gasgerätehersteller sollen sich Mühe geben, dass es bei Gasgeräten auch so wird. Und tatsächlich ist das ja so. Wenn es nur um die Bedürfnis nach Mobilität ginge, dann wäre der Automobilmarkt wesentlich gesättigt. Wenn es aber um relative Bedürfnisse geht, das heißt, dass ich ein besseres, luxuriöseres, leistungsstärkeres Auto haben möchte als andere, dann kann das Wachstum weitergehen, weil solche relativen Bedürfnisse sind im Unterschied zu absoluten Bedürfnissen nie gestillt. Und deshalb versucht man dann auch in der Werbung stark an diese relativen Bedürfnisse zu appellieren. Oder man versucht natürlich, ständig neue Produkte auf den Markt zu bringen, sodass man nicht lange zufrieden ist mit dem, was man schon hat. Nicht zum Beispiel gibt es ganz tolle Smartphones 2019. Aber die versucht man dann 2020 schon wieder zu entwerten, indem man neue Modelle auf den Markt bringt, sodass die Menschen im Idealfall nicht länger als ein Jahr zufrieden sind mit diesem Produkt und dann von Jahr zu Jahr jeweils ein neues kaufen. Auch das funktioniert ziemlich gut. Und es gibt dann noch eine Reihe von weiterer solcher Mechanismen. Nicht, man versucht auch die Vielfalt sozusagen immer mehr zu erhöhen. Und dann kommt natürlich jetzt im digitalen Zeitalter, dass alles auch immer individueller ist und dass zunehmend auch Algorithmen überhaupt die Konsumentscheide fällen in Zukunft. Nicht, im Moment schaue ich ja zum Beispiel im Internet noch, was ist die günstigste Versicherung. Und da brauche ich da so eine Vergleichsmaschine, die das für mich heraussucht sozusagen. Das ist aber nur ein Zwischenstadium. Irgendwann wird es einen Algorithmus geben, der mich das für mich erledigt und auch gleich den Vertrag für mich dann abschließt. Und ich bekomme von dem Ganzen gar nichts mehr mit. Ich weiß nur noch, dass die beste Lösung für mich gefunden wurde. Beste Lösung in Anführungszeichen, weil ich bin nie ganz sicher, ob der wirklich unabhängig ist, dieser Algorithmus. Und das heißt, der Mensch wird dann endgültig Teil dieses Systems und geht in ihm auf.
Zum Abschluss dieses Fokus möchte ich Ihnen die Schlussfolgerungen von Ernst Fehr und Matthias Binswanger noch näher bringen.
Das ist natürlich eine Art Dilemma. Nicht auf der einen Seite sehen wir, die Wirtschaft funktioniert nur, wenn sie weiter wächst. Auf der anderen Seite sehen wir, dass dieses Wachstum die Menschen nicht mehr glücklicher macht und auch Umweltprobleme verursacht. Aber wir haben heute keine Alternative zu diesem Wirtschaftssystem. Die einzige Alternative war die Planwirtschaft, die hat aber nie wirklich funktioniert und ist inzwischen auch verschwunden. Und das heißt, wir müssen eben in diesem System dann wohl oder übel auch weiter wachsen. Jetzt stellt man sich natürlich alles Mögliche vor. Ja, wir können anders wirtschaften, wir können zum Beispiel eine Gemeinwohlökonomie haben oder so etwas. Das kann man auch machen, zum Beispiel auf lokaler Ebene und sagen, wir müssen da nicht wachsen. Das funktioniert letztlich aber alles, weil das dann quersubventioniert ist aus einer weiterhin funktionierenden Wachstumswirtschaft. Das heißt, da kaufen dann Menschen ein, die ihr Geld verdienen in der anderen Wirtschaft. Also lokal geht das durchaus. Und wenn wir natürlich da etwas wegkommen wollen, dann müssen wir uns ernsthaft fragen, was sind eigentlich die Treiber dieses Wachstums? Und ein wichtiger Treiber ist die Aktiengesellschaft. Nicht? Eine Aktiengesellschaft kann gar nicht anders als permanent versuchen, die Gewinne zu maximieren, weil wenn sich das Management einer Aktiengesellschaft sagt, ja, wir berücksichtigen jetzt auch andere Ziele und verfolgen nicht mehr Gewinnmaximierung, dann heißt das ja, der Börsenkurs sinkt da wahrscheinlich, weil nicht mehr so viel Gewinnerwartungen vorhanden sind. Dann wird ein solches Unternehmen sofort zu einem Übernahmekandidaten, kommen Investoren, kaufen das auf, tauscht das Management aus und dann wird der Börsenkurs wieder gesteigert und man kann das Unternehmen mit Gewinn verkaufen. Das heißt, dieser Druck ist permanent da. Und das heißt, wenn wir da etwas anderes wollen, müssen wir uns auch Gedanken machen über Alternativen zur Aktiengesellschaft, zum Beispiel Genossenschaften, ohne jetzt Genossenschaften da als Idealmodell propagieren zu wollen. Die haben auch ihre Probleme, aber man kann dort andere Ziele formulieren. Nach wie vor ist es eben so, nicht, wenn Sie diese zwei Möglichkeiten haben, Plan A oder Plan B, dann wählen wir natürlich den Plan A, nicht den Plan, der eben die Profite maximiert. Daran hat sich nichts geändert. Und ich möchte schließen hier mit einem Zitat von Ephraim Kishon, nicht, der einmal geschrieben hat in einer Kurzgeschichte, optimal. In Amerika wurde eine landwirtschaftliche Maschine erfunden, die allerdings noch verbessert werden muss, weil sie zu viel Raum einnimmt. Sie pflanzt Kartoffeln, bewässert sie, erntet sie ab, kocht sie und isst sie auf. Das heißt, wir haben eine Wirtschaft, nicht, die zunehmend einfach funktionieren muss, ohne dass sie uns zum Teil noch dient oder dass uns auch dieses Wachstum direkt noch dient. Aber wir haben eben im Moment keine Alternative, also machen wir weiter. Und wir machen natürlich auch deshalb weiter, weil es uns in Wirklichkeit ja gut geht. Nicht? Wir leben ja sehr, sehr gut hier. Das muss man ja auch immer wieder sehen. Und diese ganzen Probleme, von denen wir hören, CO2-Problem und so weiter, das wissen wir zwar theoretisch, aber wir merken das ja praktisch nicht. Und natürlich, solange es einem gut geht, ist man auch nicht bereit, eine Wirtschaft wirklich in Frage zu stellen, die diesen Wohlstand geschaffen hat. Und deshalb wursteln wir wahrscheinlich jetzt noch längere Zeit einfach weiter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Was sind die zentralen Voraussetzungen zur Bewältigung dieser Unsicherheit? Ich glaube, die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass die Bevölkerung das Vertrauen hat, dass Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft und Gesellschaft ehrliche und gemeinwohlorientierte Absichten haben. Meines Erachtens ist das eine zentrale Voraussetzung. Wenn Sie mit einem Partner zu tun haben, von dem Sie wissen, der denkt nur an sich selbst, dann sind Sie zweimal so vorsichtig, wenn Sie mit einem Partner zu tun haben, von dem Sie wissen, der denkt auch an das Ganze. Was braucht es dazu, um dieses Vertrauen herzustellen? Es braucht meines Erachtens dazu inklusive ökonomische und politische Institutionen, die sicherstellen, dass alle am wirtschaftlichen Fortschritt partizipieren können. Es braucht dazu Dialogbereitschaft und offene Kommunikation, die sicherstellt, dass die Bevölkerung die guten und ehrlichen Absichten auch wahrnimmt und erkennt. Und schließlich brauchen wir soziale Kooperationsnormen, die sicherstellen, dass Vorleistungen politischer und ökonomischer Art auch honoriert werden. Dann werden die Menschen auch bereit sein, jene Vorleistungen zu erbringen, die es benötigt, um die Zukunft zu bewältigen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Wie können wir Menschen, die zu den möglichen Verlierern gehören, dazu bringen, dass sie trotzdem bei Reformen mitmachen? Das können wir tun, wenn wir glaubwürdig versprechen, dass wir Verlierer nicht vergessen. Ein weiser Rat von einem der führenden Verhaltensökonomen weltweit. Das war Stoff zum Nachdenken in einem Fokus, den Marion Flatz-Mäser für Sie zusammengestellt hat. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.